Dr. Gabler, Sie sind der leitende Redakteur im Risse-Team gewesen für das John Brinkmann-Sonderheft. Wie kam es überhaupt zu der Idee?
Ja, eigentlich der Anlass war schon das Wissen um den 200. Geburtstag. Und in der Redaktion war relativ schnell klar, dass wir dazu ein Sonderheft machen, schon weil wir wussten, John Brinkmann ist in Rostock geboren, 1814. Es gibt noch diese Stelle, wo sein Geburtshaus stand. Wir wussten, dass er seine Kindheit und Jugend im Burgwall oder am Burgwall verbracht hat, dass er in Rostock studiert hat, dass er in Amerika war und dann aus Heimweh zurück nach Mecklenburg kam, was wir auch einen sehr sympathischen Zug fanden. Und ich hatte dann durch eine frühere Beschäftigung mit John Brinkmann erfahren, dass also Fritz Reuter eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat dafür, dass die Bekanntheit von John Brinkmann, sagen wir es sehr vorsichtig, eingeschränkt war.
Brinkmann ist vielleicht eher auch ein toter Hund in Rostock. Man kennt zwar Brinkmannsdorf, man kennt den Brinkmannbrunnen und die Diskussion, wo er stehen soll. Vielleicht kennt man noch von Jastram, Kaspar Ohm die Plastik. Wie ging Ihnen das bei der Bearbeitung des Heftes? Ist Brinkmann tot?
Für eine Mehrheit der Leserschaft sicherlich. Aber mir ist Brinkmann vor 10 Jahren begegnet, als ich literarische Spaziergänge durch Rostock vorbereitet habe. Und da kommt man natürlich an Brinkmann nicht vorbei. Und ich habe dann verzweifelt versucht, eine hochdeutsche Fassung von Kaspar Ohm und Ich zu bekommen, habe die nicht finden können, auftreiben können und habe mich dann als Sachsen-Anhaltiner sozusagen durch die plattdeutsche Fassung gequält und habe das dann letztendlich mit großem Gewinn getan, weil ich gesehen habe, also wenn man etwas über die kulturhistorische Situation Rostocks in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wissen will, dann muss man Kaspar Ohm und Ich lesen. Und wenn man dann noch ein spezifisches, sagen wir, sozialpsychologisches Interesse hat und sich dafür interessiert, wie Männer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erzogen wurden zu Rostocker Bürgern, dann bringt man erst recht lesen. Und das sind Fragestellungen, die ich in der literaturwissenschaftlichen Forschung im Zusammenhang mit Brinkmann nicht fand und die ich ausgesprochen modern finde, auch heute noch. Und deswegen war das Interesse sozusagen auch in der Redaktion sehr schnell herzustellen, zu Brinkmann ein Sonderheft zu machen.
Führt mich ja zu der Nachfrage, ja, was war denn das Besondere der Männererziehung in Rostock Anfang des 19. Jahrhunderts?
Also einmal keine Rebeller zu sein, sondern konventionelle Bürger zu sein, Verantwortung zu übernehmen für die Stadt, für die Familie und sich traditionellen Normen und Werten zu fügen und nicht den Verführungen etwa durch burschenschaftliche Tätigkeit oder durch sozialrevolutionäre Aktionen sozusagen diesen Normen zu widersprechen, sondern das ist bei Brinkmann durchaus in einer sehr ambivalenten Darstellung, dass er sagte, letztendlich hilft aber nur die Einfügung in das Gegebene. Und das sollte sozusagen auch ein Grundsatz der männlichen Erziehung sein.
Diesen Grundsatz ist er ja selber gar nicht so sehr gefolgt. Er ist Burschenschaftler, er ist deswegen auch ein bisschen verfolgt worden. Ja. Er ist in die USA gegangen, er hat neue deutsche Lieder geschrieben, die sehr revolutionär für Mecklenburg waren. Da ist er ja dem Ideal untreu geworden.
Ja, aber das ist alles eine frühe Erfahrung. Kaspar Ohm und Ich ist ja sozusagen das Ergebnis einer späten Erfahrung. Also sozusagen der Roman ist ja 1858 zum ersten Mal erschienen. Und das ist, glaube ich, auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Irrungen und Wirrungen, die Brinkmann an sich selbst erlebt hat. Und es ist sozusagen, der Kaspar Ohm Roman ist und aber immer noch bis zum gewissen Grade ambivalent, auch ein Versuch, sozusagen eigene Lebenserfahrungen zu verallgemeinern und sich letztendlich dann dafür zu entscheiden, dass das Fügen, sich hineinfügen in eine bestehende gesellschaftliche Ordnung immer noch das ist, was die Grundlage für Glück sein kann.
Also wenn wir das grob sehen, könnte man sagen, es gibt sozusagen Brinkmann 1 bis etwa 1850, wo er Hochdeutsch vor allen Dingen auch noch schreibt und durchaus, die Säfte der Jugend ihn bewegen, und den abgeklärteren Brinkmann 2, dann Niederdeutsch, der sich vielleicht doch etwas fügt in die Zwänge und in die Gegebenheiten und das Glück im Kleinen sucht.
denke ich, ist eine sehr schlüssige, wenn man die Texte bringt, man sich anguckt, sehr schlüssige Erklärung, sehr schlüssiges Modell, wie man sich Brinkmanns Biografie vorstellen kann.